Wir tun's. Aber das, was unsere beiden, deswegen wollte ich das gerne hier haben, so eindrücklich vor Augen gestellt haben, man kann das austauschen. Leute, das funktioniert bei uns nicht einfach mit irgendwelchen Streitigkeitspunkten, dass wir das jetzt einfach nur hin und her schieben. Das kenne ich auch, dass dann nach Schuldigen gefragt wird und dass diese Schuldigen dann einfach Konsequenzen tragen müssen. So einfach machen wir uns die Sache nicht. Konflikt bedeutet eigentlich vom Begrifflichen her aus dem Lateinischen Zusammenstoß, Widerstreit, Kampf. Wir merken, da prallt was aufeinander. Und es ist nichts Neues, wenn ich sage, Konflikte sind so alt, wie die Menschheit ist. Das gab es schon immer. Man nehme zwei Menschen und warte es ab und an irgendwelchen Stellen, da knistert es, da funkt es, da gibt es ein Gegeneinander. Und wenn wir ehrlich sind, bis in unsere Ehen hinein. Also wenn ich sagen müsste, Martina und ich sind immer nur mit Friede, Freude, Eierkuchen unterwegs. Leute, dann wäre ich ein Lügner. Und das passt nicht. Also, es gibt es auf allen Ebenen. Milliarden Menschen auf dieser Erde, sie haben unterschiedliche Wünsche, Meinungen, Interessen, Ziele, Machtgelüste und. Und wenn das aufeinander trifft, dann, ja, wir kommen in Streit. Wir kommen in einen Konflikt. Ihr habt einen Fragebogen bekommen. Ich weiß nicht, wer da schon reingeguckt hat. Ja, jetzt kommt die Auswertung. Also wenn ihr nicht mitgemacht habt, tut mir leid, setze ich mich eine Viertelstunde hin und guck euch zu. Nein, machen wir so nicht. Aber dieser Fragebogen hatte schon einen ernsten Hintergrund. Euch vielleicht einen ersten Eindruck zu vermitteln, wie breit auch dieses Feld sein kann. Und vor allen Dingen, wo du selber drin vorkommst. Weil das ist nämlich genau so ein Punkt. Ein persönlicher Zugang zu einem heißen Thema, wenngleich dieser Fragebogen, er hat keinen Lösungsansatz. Er fragt eigentlich oder hinterfragt einfach erstmal nur etwas. Konflikte sind auch ein häufiges Thema in der Bibel. Was fällt euch dazu ein? Konflikte in der Bibel. Kain und Abel, ja, ganz früh ging das los, richtig. Alles? Ab dann nur Friede, Freude, Eierkuchen? Paulus und Barnabas, genau, Stichwort Johannes Markus. Ja, bitte? Jakob und Esau, ja. Bitte? Aha, da war auch ein Konflikt in der anderen Richtung, ja. Ja. Mose, inwiefern? Mit dem Pharao und mit den Israeliten. Also Mose steht auch so. Da ist auch viel Konfliktpotenzial. Saul und David. Ja. Also ich glaube, wenn ich euch jetzt ganz viel Zeit geben würde, und ich wollte es erst mit Flipchart machen, wir würden schreiben, wir hätten echt viel. Und auch bei den Jüngern, Rangstreitigkeiten, Konflikte, wer ist oben, wer darf links und rechts neben Jesus sitzen, überall. Also wenn man dem einmal nachspürt, da könnte einem wirklich Angst und Bange werden und natürlich in die Gemeinden hinein auch. Hallo, wenn wir die Briefe lesen von Paulus, was da uns da alles begegnet. All das macht deutlich, das Thema Konflikt ist wirklich überall letztendlich zu finden. In der Weisheitsliteratur, also Altes Testament, aber nicht nur in Israel, sondern das war ja weiter verbreitet, da heißt es zum Beispiel in Sprüche 17, wer Streit anfängt gleich dem, der dem Wasser den Damm aufreißt, lass ab vom Streit, ehe er losbricht. Du hast das nachher nicht mehr im Griff. Das kann wirklich bodenlos weitergehen und wir wissen, was passiert, wenn Wasser über die Ufer tritt, wenn es einen Damm wegreißt. Oder am anderen Ende sozusagen der Bibel, wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge, frei übersetzt, da ist etwas in Unordnung geraten. Also Stichwort Konflikte. Hier steht untertitelt in Familie, in der Bibel, in der Gemeinde. Ich habe es für mich nur etwas anders untertitelt. Nur kein Streit vermeiden? Gehen wir dem aus dem Weg oder nicht? Gehen wir drauf zu? Ich möchte eine Begebenheit herausgreifen, um das ganz konkret zu machen. Etwas, was wir mich so in der Form noch nicht genannt haben, aber eine Geschichte oder ein Erleben aus der Bibel, eben halt nicht Theorie, wo es einen Ansatz gibt für mich, wie wir an Streitigkeiten, an Konflikte herangehen können und wo wir etwas daraus lernen können. Und zwar finden wir das in 1. Mose 13. Ich lese euch gleich nur zwei Verse. Abraham und Lot oder Abram zu der Zeit und Lot, das waren begüterte Menschen, die hatten große Herden und die waren alle auf einem Hübbel. Und wenn so viele Leute bzw. so viele Tiere da sind, dann passiert es ab und an, dass nicht genug zu fressen da ist für die Herden. Und genau an der Stelle kommt es dann eben zu einem Streit zwischen den Hirten von Abram und Lot. Man streitet sich und so heißt es wirklich immer wieder war dieser Streit da. Und wie kriegt man da einen Lösungsansatz? Und zwei Verse nur. Und trotzdem sind sie für mich sehr wegweisend. Abram besprach das mit Lot. Er sagte, es soll kein Streit zwischen uns sein und auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenn dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Ganz einfach. Die Größe der Herden nach damaliger Vorstellung ein Ausdruck vom Segen Gottes. Spannend. Gott hatte Abram und Lot gesegnet. Er hatte ihren Besitz vermehrt. Mit anderen Worten, man könnte also auch sagen, Gottes Segen verursachte Schwierigkeiten. Gottes Segen verursachte in letzter Konsequenz diesen Konflikt. Das ging den Leuten zu gut. Jetzt können wir mal überlegen, wo geht es uns vielleicht zu gut? Und wir denken oft eher, dass Gottes Segen uns doch vor Problemen bewahren müsste. Wo Gott seinen Segen drauf legt, da gibt es keine Probleme mehr. Nur wenn wir diesen Maßstab an Gemeindeleben, an unser persönliches Leben anlegen, ich glaube, würden wir vielleicht sagen, ja, das mit dem Segen, das ist sehr kippelige Geschichte. Nein, wer gesegnet ist, der hat keine Probleme, das unterschreibe ich nicht. Der Ausgangspunkt hier war ja ganz natürlich und jetzt muss Abhilfe geschaffen werden. Solange wir noch miteinander in Ruhe reden können, haben wir noch eine Plattform, eine Begegnungsmöglichkeit. Nur wenn die Wogen es hochgehen, dann wird es immer schwieriger. Jeder hat seine Position, die er verteidigt, jeder hat seinen Standpunkt und wer sich in die Ecke gedrängt fühlt, der reagiert wie ein Terrier, der beißt. Also schwierig. Es geht gegeneinander. Und ich möchte diesen Weg mitgehen, der uns in diesen beiden Versen einfach nur so begegnet. Und ein erstes, diese Frage, was trennt uns eigentlich? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die man nachher nur im Laufe eines Konfliktes ganz schnell aus den Augen verliert. Weil wir dann übers Ziel hinausschießen und oft weiß man gar nicht mehr, was war das eigentlich? Was war eigentlich der Anfang? Was war eigentlich der Ausgangspunkt? Und dann wird aus der berühmten Mücke ein riesiger Elefant, ein ganz großes Mammut. Bei Abraham und Lot, klar, da liegt es auf der Hand. Das Land kann nicht beide Herden aushalten, da gibt es nicht genug Nahrung für alle. Also müssen sich die Sippen trennen. Aber ist die Antwort immer so einfach? Geht es immer auf Trennung? Nein, geht es nicht immer. Aber das Erste, sie reden miteinander. Wenn wir die Kraft und Nüchternheit aufbringen, uns vielleicht selber zu fragen, wie ist es zu meinem Streit gekommen, im Kleinen wie im Großen, ganz einfach. Was denke ich vom anderen? Was habe ich erwartet? Wo bin ich enttäuscht? Ich glaube, dann ist das wie so ein inneres Zurücktreten. Wir tun etwas für unser Miteinander. Und es ist wichtig, dass wir uns über unsere eigenen Empfindungen klar werden. Was fühle ich? Wenn wir uns von unseren Gefühlen mitreißen lassen, dann wird unsere Wahrnehmung getrübt. Und mir ist ein Satz begegnet, den unterschreibe ich. Unsere Gefühle blockieren unser Denken. Wenn ich so emotional dran bin, dann kriege ich das nicht mehr nüchtern und klar auf die Kette. Es ist immer leichter, die Schuld oder die Ursache beim anderen zu suchen und zu finden natürlich auch. Aber warum fange ich nicht bei mir selber an und versuche auch, dem anderen gerecht zu werden? Was hat er oder sie gesagt? Warum? Mit welcher Motivation? Was macht vielleicht den Alltag des anderen aus? Und dieses Warum reagiert der andere so, wie er oder wie sie das tut? Ich merke mit einem Mal, ich gehe eigentlich auf den anderen zu, oder man könnte auch sagen, ich setze mich mal auf den Stuhl des anderen und guck mal von der anderen Warte aus. Ein Rollentausch. Ich versuche mich hineinzuversetzen. Aber ihr merkt schon, das ist ganz schön groß abgebissen. Wenn ich emotional angefressen bin, kriege ich das noch auf die Kette? Schaffe ich das noch? Ich weiß auch, dass wir dadurch nicht alle Antworten bekommen. Aber vielleicht werden wir dadurch vorsichtiger, zurückhaltender im Umgang miteinander und vor allen Dingen in der Wertung und Bewertung oder in der Verurteilung. Wer so fragen kann, der behauptet eben halt nicht nur seine Position, sondern er guckt dem anderen in die Augen und nicht nur auf das, was nicht läuft. Abraham sieht die Lage, er erkennt, was zu tun ist, aber ich weiß nicht, ob ihr das noch so im Ohr habt, er klagt Lot in keiner Weise an. Und er hätte viel zu sagen gehabt. Warum bist du auch mit mir gezogen? Gott hat mir eine Verheißung, mir eine Zusage gegeben, dir nicht. Und du bist einfach mitgekommen und jetzt bist du schuld dran und jetzt musst du was machen. Und wenn du das nicht machst, dann geht es hier schief. Du bist derjenige, der was machen muss. Kümmere dich darum. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen was und ausmalen, was daraus passiert. Dieser Druck auf Lot hätte eine Gegenreaktion hervorgerufen. Sie hätten sich in die Wolle bekommen können, sich streiten, wie das die Hirten schon immer taten. Es gab immer Streit, so heißt es im Vers 7. Wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, Streit, das vergessen wir leider oft, Streit hat eine Außenwirkung. Eigentlich geht es doch darum, dass Gott hier Geschichte macht. Nur Gott lassen wir ganz schnell außen vor. Gott will und Gott zeigt, dass er mit den Menschen unterwegs ist. Gott mit ihnen und das strahlt nach außen aus, damals genauso wie heute. Manchmal erleben wir das im Miteinander, da braucht man nur jemanden anzugucken und sagen, was ist mit dir los? Da stimmt irgendetwas nicht. Irgendwas liegt dir quer auf der Seele oder auf dem Magen, drückt dich auf deine Schultern. Man merkt es von außen. Und jetzt stellt euch das mal in so eine Situation hinein vor. Ein gefundenes Fressen für die Umgebung, für die, die nichts mit Gott am Hut haben. Heute findet man das in der Bildzeitung, in der Presse oder sonst wo. Oder von Mund zu Mund wird es weitergegeben. Siehst du, bei denen ist es doch kein Deut besser. Die sind genauso bescheuert davor wie wir auch. Die zanken sich genauso oder vielleicht noch viel schlimmer. So viel kann da ja gar nicht dran sein. Und dann ist die Glaubwürdigkeit im Eimer. Nichts mehr mit Licht und Salz, sondern ein abschreckendes Beispiel. Die Herausforderung, wie kommen wir zu einer gemeinsamen und einer friedlichen Lösung? Einen Weg zu suchen und zu finden. Und ihr wisst, wenn man etwas sucht, das liegt nicht immer oben auf. Wir haben jetzt gestern etwas gefunden, was wir seit unserem Umzug gesucht haben. Und ich suchte ganz was anderes. Das habe ich nicht gefunden. Aber das, was wir gesucht haben, so ein Freundeskreis mit 5 Personen, Bild für unsere Kinder, gestern gefunden. Wer sucht, der findet. Aber es hat über ein Jahr gedauert. Manchmal braucht es lange Zeit, bis wir etwas finden. Machen wir uns auf die Suche im Blick auf das Miteinander nach einem gemeinsamen Weg, einer gemeinsamen Lösung? Ein zweiter Fragenkreis, wer macht den Anfang? Der Anfang womit? Mit dem Aufhören. Bei Kindern kennen wir das, da ist es immer schön harmlos, wenn man Kinder in einem Streit fragt, der hat angefangen. Es war immer der andere und jeder hat recht. Nur, Leute, sind wir so viel besser? Der hat aber angefangen, die hat aber das gesagt, da war aber das. mit dem Finger sind wir ganz, ganz schnell dabei. Und dieses "der hat aber angefangen", fatal eigentlich für das Miteinander. Keiner ist schuld, aber die Frage hilft uns nicht wirklich weiter, weil jeder Recht hat und von seiner Seite aus. Vor 2 Wochen gab es eine Predigt: "Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern." Wir, glaube ich, würden es manchmal gerne umdrehen. Herr, vergib du mir erstmal so, na, ob ich meinem Schuldiger vergebe, da können wir nochmal drüber reden. Aber also erstmal, ne, das eine hätte ich gerne, und ob ich das andere tue, naja, da müssen wir nochmal genauer hingucken. Aber ich erwarte, dass Gott mir vergibt. Und dann feiern wir Abendmahl. Und Gott hat uns schon längst vergeben. Gott ist in Vorleistung gegangen. Irre. Wer macht nicht mehr weiter? Gott macht nicht mehr weiter. Er schreibt uns das nicht alles weitere klein auf das Kerbholz. Klar, wir finden das, es werden Bücher einmal aufgetan werden, aber das Entscheidende ist, stehst du im Buch des Lebens. Also, wer hört auf? Wer steigt aus diesem Karussell aus? Wer hört auf? Wer hält still seinen Mund, seine Gedanken, seine Hände und Füße? Wer schafft es? Gerade das fällt uns sehr, sehr schwer. Weil das kann man ganz schnell als Schwäche auslegen oder vielleicht als Schuldeingeständnis. Abram ergreift die Initiative, um das Problem zu lösen. Lot, ich weiß nicht, ob der sich so ganz der Tragweise des Streites damals bewusst war, ob er das so ganz erfasst hatte. Oder vielleicht hat er auch Angst gehabt, etwas zu sagen, weil er eben halt genau weiß, was kommen könnte. Du bist mitgezogen. Abram hatte einen Auftrag, ich nicht. Ich bin nur Mitläufer. Aber Abram hatte keine Angst, seine Position zu schwächen. Ganz im Gegenteil, er reißt ja eigentlich ja, die Freiheit komplett auf, zu sagen, gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken, gehst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Also er hat keine Angst, benachteiligt zu werden. Ganz egal, such dir etwas aus. Er wartet nicht auf den Schritt des Ersten, des anderen. Also Recht haben oder haben wir einen Wunsch nach Einigung, und da fließt etwas ein. Er lässt den Jüngeren wählen, er will den Streit vor den Augen der Heiden nicht noch verschärfen, dass man jetzt wirklich kämpft. Und vielleicht hat Abraham auch gelernt, dass man nichts gewinnt, wenn man sich selber bereichern und absichern will. Seine Entscheidung, so empfinde ich, das ist ein Schritt des Glaubens. Gott hat mir etwas zugesagt. Dann kümmert sich Gott auch darum. Haben wir so ein Gottvertrauen, wenn Gott das zusagt? Nur die Praxis, ich gucke ja wieder gerne von der anderen Seite. Wenn nur der andere den ersten Schritt wagen würde, wenn nur der andere vor mir steht, mich anruft, vor der Haustür steht, wie auch immer, soll er oder sie doch anfangen. Aber ich anfangen? Ich kann euch sagen, das ist nicht einfach. Ich erlebe das in der Familie auch. Wir haben auch seit Jahren an einer Stelle eine Spannung drin in der Familie. Und ich ringe drum, wie wir da rauskommen. Auch wenn das gar nicht meine Zuständigkeit eigentlich ist. Und doch, wie kann das gehen? Wie geht das? Aber diese Frage, warum nicht ich? Warum kann ich nicht den ersten Schritt tun? Wenn jeder nur auf den anderen wartet, dass der andere sich äußert, dass der andere kommt, dann kann ganz, ganz viel Zeit vergehen. Können wir uns das leisten? Oder nein, anders, wollen wir uns so etwas leisten? Zu sagen, diese Spannung bleibt und dann erwarten wir, dass Gott seinen Segen vielleicht drauf legt. Jesus erwartet so etwas wie eine einseitige Abrüstung, habe ich das mal genannt. In Matthäus 5 stehen 2 Verse, die gehen mir, habe ich schon mal gesagt, die gehen mir gegen den Strich. Aber sie fordern heraus. Jesus sagt dort in der Bergpredigt: Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, also nicht ihr gegen, ne, sondern gegen euch, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm, erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Soll ich es mal krass übertragen? Leute, wenn ihr Abendmahl miteinander feiern wollt und euch wird bewusst, da gibt es irgendeine Person, und damals ging es ums Volk, also in eurer Gemeinde, der hat etwas gegen euch, dann steht auf, verlasst den Raum oder schnappt euch die Person, geht vor die Tür, klärt das und dann feiert hinterher Abendmahl miteinander weiter. Traue ich mich nicht. Mache ich doch nicht. Aber ich glaube, da merken wir so langsam, in welche Richtung das zielt. Ich merke, da hat jemand einen Vorbehalt, da ist irgendwas, da knirscht es. Und ich warte nicht, sondern ich gehe. Ich sage ja, umgekehrt viel einfacher. Ich bin jederzeit gesprächsbereit, wenn der andere kommen will. Bei mir ist immer eine offene Tür. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Klebt sogar an der Tür des Pastors. Wunderbar einfache Sache. Aber umgekehrt, wenn du weißt, da hat was, dann geh du hin. Ui. Also, und ich habe noch einen Vers dazu gefunden, in 1. Korinther 6. Es ist schon schlimm genug, dass ihr überhaupt Rechtsstreitigkeiten gegeneinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber benachteiligen? Stattdessen tut ihr selbst Unrecht und benachteiligt andere, und das unter Brüdern. Hintergrund: Christen haben miteinander prozessiert. Und Paulus sagt, das ist ein No-Go, würden wir heute sagen. Nein. Du willst Recht haben? Wie sieht's aus? Bist du bereit, dir Unrecht tun zu lassen? Aber das tut weh, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Das tut mir mehr weh, als wenn mir eine Backpfeife verpasst. Das ist nachhaltiger. Wo wären wir, wenn Gott diese Meinung im Blick auf uns Menschen gehabt hätte? Wäre Jesus dann jemals geboren worden? Hätte es jemals Frieden mit Gott gegeben, wenn Gott so wäre wie ich? Und dann, so ganz einfach, schreibt Paulus das: Christus ist unser Friede. Nicht Christian, nicht Martina, nicht Sabine, nicht irgendwer. Christus ist unser Friede. Er steht an wichtiger Stelle. Er beschreibt, dass Gott Frieden zwischen Juden und Heiden gemacht hat damals. Also unüberbrückbar Gegensätze. Christus ist unser Friede. Da stehe ich, da stehst du. Und der, der uns zusammenbringen kann, ist Jesus. Nur er. Da liegt eine Chance drin. Und genau das ist die Brücke zu dem letzten Fragenkreis. Wie kommen wir wieder zusammen? Ich weiß nicht, ob diese Sehnsucht, weil das ist das, was ich bei Abraham spüre. Er möchte Klärung. Es geht darum, dass zwei Menschen oder Gruppen wieder zueinander finden, da wo man vielleicht gegensätzlich unterwegs ist, unterschiedliche Positionen hat. Und ist die Frage, wollen wir darauf stehen bleiben oder wollen wir wieder zueinander finden, beieinander bleiben, wo man vielleicht noch nicht auseinander ist, aber wo man merkt, wenn wir das weiter verfolgen, es entfernt uns voneinander. Wenn wir das gar nicht wollen, dann fehlt uns die Motivation, dann fehlt uns der Antrieb. Dann sind wir nicht bereit, etwas dafür zu tun, geschweige denn irgendein Opfer zu bringen. Aber wir brauchen Klärungsprozesse und das braucht Mut. Und das ist die Frage. Das ist nämlich nichts für Feiglinge. Feiglinge lassen es laufen. Wer Mut hat, der packt einen Stier auch mal bei den Hörnern. Vielleicht auch auf die Gefahr, dass er gepiekst wird von den Hörnern. Aber darum geht es, Klärungsprozesse nicht hinauszuschieben. Abraham sieht schon darin eine Tatsache, dass Lot und er Brüder sind. Wir sind doch Brüder. Wir sind doch Geschwister. Familie Jesu. Ist das nicht das an Fundament, an Plattform, was wir brauchen? Wir sagen, da, wir können tiefer, wollen wir nicht. Das sprechen wir uns nicht ab. Grund genug. Und wir hören vielleicht dazu Jesu Worte, wenn Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Müsste mich genauso prickeln wie der andere Vers von Jesus oder die andere Aussage. Oder so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid und gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Im Bild gesprochen habe ich den Eindruck, dass Jesus mich nimmt, dich nimmt und sagt, hey Leute, da seid ihr, nicht da, da gehört ihr hin. Aber nicht mit Kopf an Kopf, damit es knallt und rumst, sondern dass ihr Liebe lernt. Also diesen Blickwinkel, was verbindet uns eigentlich? Und das ist die Liebe, das ist das Abendmahl, was wir miteinander gefeiert haben. Genau das. Also nicht, was trennt, mit der Lupe immer größer zu ziehen, sondern zu gucken, was vereint uns. Was könnte uns, was soll uns zueinander bringen? Es geht nicht dabei, und das ist mir wichtig zu sagen, um eine Zewa-Wisch-und-Weg-Methode. Schwamm drüber und dann war es das. Sondern wollen wir miteinander unterwegs bleiben, uns miteinander wieder auf den Weg machen, also gemeinsam. Das heißt nicht, dass es immer einen einzigen Weg geht. Klärungsprozesse anzustoßen. Und manchmal heißt ein Klärungsprozess wie bei Abraham und Lot, die gehen erstmal getrennte Wege. Aber wer die Geschichte weiter verfolgt, man war füreinander da. Das heißt nicht, ich gucke dich mit dem Poppes nicht mehr an, sondern ich bin immer noch für dich da. Das ist eine Klärung, eine saubere Klärung. Das hilft wirklich weiter. Also in Achtung und Wertschätzung miteinander umzugehen. Das ist Streitkultur. Das ist etwas Gutes. Und dann zu gucken, wie sehen eigentlich unsere gemeinsamen Ziele aus? Verfolgen wir noch? Wollen wir doch ein Gottes Reich bauen? Gemeinde bauen? Und. All das. Und das finde ich dann spannend. Es ist schwer, an einem Mitarbeiter zu arbeiten, egal ob man in der Familie unterwegs ist, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, ganz egal wo oder in der Ehe. Aber wir müssen uns doch darüber einig werden, was wollen wir denn? Wohin wollen wir denn? Wie wollen wir denn? Haben wir ein tragfähiges Fundament, von dem wir ausgehen können? Dann lass uns doch das Fundament angucken. Ich ende sozusagen hier mit meinen Fragen. Ich möchte einen kurzen Ausblick geben. Warum feiern? Zum einen, warum gab es diesen Gottesdienst? Eigentlich gibt es heute Nachmittag noch einen, dann fällt vormittags der Gottesdienst aus. Mir war das wichtig, genau dieses Thema Konflikte bei uns anzuschneiden. Auf dem Weg zum Buß- und Bettag. Kommend von der einen oder anderen Predigt, die wir gehört haben, nicht zuletzt auch über Vergib uns unsere Schuld. Und den Buß- und Bettag als eine Chance zu sehen. Ich ziehe einen Schlussstrich. Ich entlasse den anderen aus seiner Schuld. Ich lasse Altes los und will Neues wagen, und zwar frei. Ich gehe nicht mehr dahinter zurück, sondern nach vorne hin. Ich bringe meine Verletzungen ein letztes Mal vor Jesus. Und ich fange nicht an, es gibt so Leute, und manchmal zähle ich auch dazu, die haben dann irgendwo etwas, und dann wird wieder gekratzt, und dann wird wieder gepult, und dann, ach, es blutet schon wieder. Alte Verletzung, vernarbt, vielleicht verschorft, aber noch nicht geheilt. Und ich will mit dir Gemeinde bauen. Dann kann nämlich der Buß- und Bettag seinem Namen eigentlich gerecht werden. Buße ist eine fröhliche Sache. Wir denken immer, das muss dann so mit Büßergewand und unter sich geguckt und so. Buße kann zur Freiheit führen. Und das wünsche ich mir für uns. Persönlich, familiär, gemeindlich, frei nach vorne hin zu werden. Aber das funktioniert nur, wenn ich ehrlich bin, mit mir, mit dir, mit uns. Deswegen Einladung zum Mittwoch. Habe ich dir jetzt einfach geklaut, Johannes. Aber ich hoffe, das sei erlaubt. Ich bitte mit uns an dieser Stelle. Und ich möchte dir danken, Jesus, dass du nicht so bist wie ich und du nicht so bist wie wir. Dass du so nachtragend bist, sondern du hast all das ausgeräumt, was da war. Und was sich immer wieder neu ansammelt. Und danke, dass du uns zueinander weißt, dass du dauerhaft Frieden schaffen willst, dass du einen Versöhnungsprozess mit deinem Vater gestaltet hast, der wirklich für Zeit und Ewigkeit gilt. Du hast diesen Strich gezogen. Ich bitte dich für mich und für uns, dass wir den gleichen Mut haben, solche Striche zu ziehen und den Blick nach vorne zu wenden, einander zu entlassen, da, wo uns Dinge in den Blick kommen, vor Augen stehen, auf dem Herzen liegen, dass wir endlich frei werden, durch dich, füreinander, mit dir nach vorne hin. Gebrauch du uns und nimm du das mit. Lass uns dann nicht in Ruhe, bis wir bei dir frei werden. Amen. Und jetzt